Ja, guten Morgen erst einmal. Also, bei mir ist an, gut. Ja, eine Stunde 50 Minuten, it's Soho, Bamberg Nord. Also, mein Navi hat 13 verschiedene Möglichkeiten ausgewählt, um hier hinzukommen. Und 14 davon, sage ich mal, waren blockiert. Sogar die Fühlsbüttler Straße da oben, ich fuhr entlang, sage, oh, ich bin gleich da. Und dann kommt mir Hunderte von Menschen entgegengelaufen. Schon wieder umgebogen, abgebogen, um hier hinzukommen. Es war ein Abenteuer, sagen wir mal so. Aber ich freue mich, hier zu sein. Als wir gesungen haben, fiel mir gerade auch etwas auf. Ich darf schon wieder aus dem Alten Testament hier predigen. Das ist wahrscheinlich dir schon vorher aufgefallen, Regine. Mir erst beim Text jetzt hier, beim Liedersingen. Irgendwie darf ich immer wieder aus dem Alten Testament hier predigen. Das ist schön. Also, Josef ist, was uns hier beschäftigt, auch in dieser Predigtreihe. Ich weiß nicht, wie viel noch davon im Kopf ist. Ich mache einen ganz kurzen Bogen, bevor ich hinkomme, wo ich sein sollte. Josef, ein Sohn von Jakob, und hat seine 11 Brüder gehabt. Und dieser Mann, der zweitjüngste, war schon wirklich der Lieblingssohn von seinem Papa. Und das wurde auch sehr deutlich gemacht. Er hat so diesen wunderschönen Mantel bekommen in verschiedenen Farben. Josef hat sogar einen Traum gehabt. Er sah, wie man auf dem Feld gearbeitet hat, wie man das ganze Getreide zusammengebundelt hat, wie jeder seinen eigenen Bündel da hat und wie seine stehen blieb und das von seinen 11 Brüdern sich beugten. Nun, es gibt immer die Frage bei Prophezeiungen, wann darf ich das weitererzählen? Nun, Josef war ganz übereifrig. Er rannte dann praktisch nach Hause und dann erzählte seinen Brüdern, ich habe einen Traum gehabt. Ich habe gesehen, wie ihr euch alle denn hingebeugt habt vor mir. Und ich blieb stehen. Nicht gut angekommen. Nee. Dann hatte er noch einen Traum. Sah, wie Sonne, Mond und Sterne sich auch wiederum vor ihm beugte. Und nun doch das erzählte er. Sein Papa nahm ihm zur Seite und sagte, erzähl das nicht so. Das kommt nicht gut an. Allerdings, die Bibel sagt, er bewegt es in seinem Herzen. Fast genau wie Maria auch das in ihr Herz bewegte, als Jesus im Tempel war. Natürlich, die Brüder waren sehr verärgert und die haben einen Plan ausgehackt. Lass uns den Josef erledigen, umbringen. Aber ein Bruder sagte, nee, das können wir nicht tun. So, es gab einen Kompromiss. Wenn wir ihn nicht umbringen können, dann werden wir den hier verkaufen können. Die haben einen Brunnen da reingeschmissen und da kam ein Händler vorbei, eine Karawane und ab nach Ägypten mit dir. Was sagen wir Papa? Wir nehmen seinen Mantel, schlachten so ein Schaf, machen Blut überall da drauf und erzählen die Geschichte, ein wildes Tier hätte ihm ergriffen. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist hier dieses Beweisstück. Und sein Papa war todtraurig. Josef kommt nach Ägypten da an, landete dann bei der Leibwache des Pharaos, bei Potiphar. Zuerst ist er ganz normaler Sklave, arbeitet seinen Weg nach oben. Die Geschichte letzte Woche habt ihr gehört, wie Potiphars Frau gesagt hat, komm, schlaf mit mir. Und er sagte, nein. Und dieses Wort ist ein wichtiges Wort für mich heute. Wie könnte ich so ein Unrecht gegen Gott tun? Und wie es so kommen sollte, fanden sie das sehr doof, abgelenkt zu sein. Und sie sagt, wenn du nicht nach meinen Regeln spielst, dann spielt er nach meinen Regeln oder dann spiele ich nach anderen Regeln. Ich schrei ganz laut. Hilfe, Hilfe, er hat mich denn vergewaltigt. Und was passiert mit dem Josef? Er kommt ins Gefängnis. Denn als Potiphar, ich lese aus Vers 19, 1. Mose 39, das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Ich mache die Geschichte ein kleines bisschen auf heute übertragen. Der Chef sagt zu uns, wir beide wissen, wir werden nicht liefern bis Ende des Monats, aber sag ihm, wir können das denn übermorgen tun. Was machen wir? Erzählen wir unseren Kunden, ja, kein Problem, übermorgen habt ihr das? Wenn wir genau wissen, es dauert noch 14 Tagen. Wir sind in diese Zwickmühle, nicht wahr? Sagen wir die Wahrheit oder biegen wir die Wahrheit ein bisschen. Das Gleiche kann genau am Telefon sein. Sag denen, ich bin nicht da. Ja, also wie oft hat der Chef gesagt, ich bin nicht da, sag denen das, ich kann nicht sprechen, ich will nicht sprechen, ich bin nicht da. Und was sagt man in dem Moment? Und. Immer wieder werden wir dazu ein bisschen so angehalten. So Schwarzarbeitern, macht alle, oder? Oder hier oder da etwas nicht ganz Illegales, aber legal ist es auch nicht, denn zu tun. Und wo ziehen wir da die Grenze? Nun, bei Josef war es ganz klar, wo er seine Grenze gezogen hat. Er wollte kein Unrecht vor Gott tun. Mit allen Konsequenzen, die damit gekommen sind. Es gibt jetzt einen Vers, mit dem ich meine Probleme habe. Und damit wird ungefähr der Hauptteil unserer Predigt ein bisschen sich damit beschäftigen. Das steht ab Vers 21. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Klingt gut, nicht wahr? Nun, was passiert aber, als ich damals die Wahrheit gesagt habe und für eine Beförderung übersehen wurde? Ich fühlte mich nicht so, dass der Herr an meiner Seite war. Ich fühlte mich nicht so, dass der Herr segnete alles, was ich getan habe. Ich habe das Richtige getan und die Konsequenzen waren, naja, ich bin genauso da wie vorher. Ich habe mich immer wieder gefragt, Herr, warum warst du bei Josef auf seiner Seite in alle diese verschiedenen Undinge? Josef wurde zu Unrecht verurteilt. Er wurde zu Unrecht von seinen Brüdern verkauft. Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn uns Unrecht geschieht? Am Wochenende habe ich gerade ein Seelsorgeseminar in Kiel besucht und dort ging es auch um Thema Konflikte und damit umzugehen. Und man sagte, es gibt zwei große Möglichkeiten. So entweder schlucken oder spucken. Man könnte sagen, kämpfen oder fliehen, ja? Also, aber manche von uns, wenn uns verbal angegriffen wird, wir schlucken. Wir ziehen uns zurück und sagen, und anderen gehen zum Angriff über und fangen an zu spucken. Und die werden ganz schon laut manchmal. Und das sind so diese zwei Möglichkeiten, wenn man so möchte, auf Unrecht zu reagieren. Man kann sich rächen wollen oder man kann auch resignieren. Man kann angreifen oder man kann auch aufgeben. Und das Interessante ist, hier bei Josef sehe ich weder noch. Ich sehe nicht, wie er gesagt hat, im Gefängnis werde ich mich rächen. Ich werde irgendeinen Plan aushacken, um Potiphar dann da zu vergiften. Das war Hollywood, ja? Oder wir haben auch nicht gesehen, wie er verrottet ist im Gefängnis und da Tag ein, Tag aus in ein tiefes Loch reingefallen ist und Depression. Sehen wir auch nicht. Wir sehen einen Mann, der treu, trotz Umstände, weiter sein Bestes gegeben hat. Und ich frage mich, und ich habe keine super tolle Antwort darauf, warum? Woher kommt das? Versuch darüber nachzudenken. Ich komme nochmal da zurück. Was hat Josef diese Kraft gegeben, nicht sich zu rächen und auch nicht in diese Resignation hineinzufallen? Ich lese aus 1. Mose 40. Einige Zeit später hatten zwei Beamten des Königs ihrem Herrn verärgert. Der Mundschenk und der oberste Bäcker. Der Pharao war zornig auf sie. Er warf sie in das Gefängnis, dem der Oberbefehlshaber, der königliche Leibwache, vorstand und in dem sich Josef aufhielt. Der Oberbefehlshaber beauftragte Josef damit, sie zu versorgen. Seine rechte Hand. Der Gefängnisvorseher hat sich immer zurückgelehnt und Josef dürfte die ganze Arbeit machen. Nun, nach einiger Zeit hatten beiden in derselben Nacht einen besonderen Traum. Schon wieder Josef mit seinen Träumen. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fiel ihm ihre niedergeschlagene Gesichter auf. Was ist mit euch los? Warum seid ihr so bedrückt? Fragte er. Wir haben beiden einen seltsamen Traum gehabt. Aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann. Josef sagt, nur Gott kann Träume deuten. Doch wenn ihr wollt, erzählt sie mir. Der Mundschenk begann, ich sah einen Weinstock mit drei Ranken. Als er Knospen trieb, waren sofort die Blätter da und dann auch schon die reifen Trauben. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben, pressten ihre Saft in den Becher und gab ihn dem König zu trinken. Josef sagt, ach, ich weiß, was der Traum bedeutet. Die drei Ranken sind drei Tage. Und in drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und dich wieder in dein Amt aus dem Mundschenk einsetzen. Aber denkt an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzählt dem Pharao von mir und bittet ihm, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier im Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Schon ein gewisses Enttäuschung in seiner Stimme klingt da mit. Ein bisschen Dringlichkeit bitte nicht vergessen. Aber ich höre da kein Wut, keine Resignation, keine Rache. Nun, der Bäcker, der da war, merkte, dass der Traum des Mundschenks eine gute Bedeutung hatte. Und da fasste der Bäcker Mut. In meinem Traum trug ich drei Brotkörbe auf den Kopf, erzählte er. Im obersten Korb lag viel feines Gebäck für den Pharao. Aber Vögel kamen und fraßen alles auf. Josef erklärte, die drei Körbe bedeuten drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und an einen Baum erhängen. Die Vögel werden dein Fleisch fressen. Tolle Auslegung, nicht wahr? So, nun stell mal vor, man wäre jetzt Bäcker und man wäre jetzt Mundschenk, die drei Tage Gefängnis. Wie würdest du die nächsten drei Tage verbringen? Als Mundschenk würde man sich da tierisch drauf freuen und als Bäcker, ob man überhaupt schlafen könnte mit so einer Nachricht. Aber Josef war begabt von Gott, Visionen, Träumen auszulegen. Drei Tage später, Vers 20, hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein großes Fest für seinen Hofbeamten und ließ den Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Den Mundschenk setzte er wieder in sein Amt. Aber der oberste Bäcker ließ er aufhängen, genau wie Josef es voraussagte. Ich versuche mich, und ich möchte euch bitten, auch in diese Situation als Josef hineinzusetzen. Mit 18 wurde er verkauft. Er kommt nach Ägypten, arbeitet einige Zeit dann für Potiphar, kommt jetzt hier im Gefängnis. Um Mitte 20 jetzt ist er herum. Und die große Hoffnung, endlich rauszukommen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe sogar das böse, schlechte Traum ausgedeutet und weitergegeben. Und dann, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Und die Bibel, wie es so oft ist, tut einen Sprung. Im letzten Vers sagt es, 2 Jahre waren inzwischen vergangen. 2 weitere Jahre, 2 verlorenen Jahre, 2 Jahre, wo Josef weiter im Gefängnis Gott dienen konnte. Wie wäre es uns ergangen? Weiter denn da in dieses Wüstenzeit, in dieses Gefängnis, in diesen schlechten Ort zu sein? Würden wir ihn irgendwann nicht aufgeben wollen? Würden wir einfach nicht sagen wollen, Gott, wo bist du? Ich möchte dir treu dienen. Ich habe alles richtig gemacht. Und dennoch bin ich hier im Gefängnis. Ich darf nicht ein, ich darf nicht ausgehen. Die meisten von uns, ich würde auf jeden Fall sauer werden auf Gott. Ich würde sauer sein auf den Bäcker. Ich würde sauer sein auf Potiphar. Ich würde sauer sein auf meine Brüder. Es gäbe viel Grund, das in einem auch zu Verbitterung kommen zu lassen. Aber das sehen wir hier bei Josef nicht. Auch keine Resignation. Er gibt nicht auf, er schmeißt nicht alles hin. Er bleibt treu bei seiner Aufgabe. Ich lese weiter aus 41, Kapitel 41. 2 Jahre waren inzwischen vergangen und eines Nachts hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nilufer, als 7 schöne, dicke Kühe aus dem Wasser stiegen und im Ufergras weideten. Danach kamen 7 magere, hässliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die anderen. Plötzlich stürzten die Mageren sich auf die dicken Kühen und verschlangen sie. Der Pharao wachte auf, schlief aber sofort wieder ein und hatte einen zweiten Traum. 7 volle, reife Ähren wuchsen an einem Halm. Danach wuchsen 7 kümmerliche Ähren, die vom heißen Wüstenwind verdorrt waren. Die Dürren fielen über die Fohlen her und fraßen sie auch auf. Der Pharao erwachte und merkte, dass es nur ein Traum gewesen war. Aber auch am nächsten Tag ließen ihm die Träume nicht los. Beunruhigt lief er alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte. Aber keiner konnte es deuten. Und da meldete sich der Mundschenk beim König. Heute muss ich mich an ein Unrecht erinnern, das ich begangen habe. Vor einigen Zeiten warst du, Pharao, zornig über den obersten Bäcker und über mich. Darum hast du uns im Gefängnis geworfen. Dort hatte jeder von uns einen seltsamen Traum. Wir erzählten ihm einen jungen Hebräer, Josef, der mit uns im Gefängnis saß, einem Sklaven von Potiphar, dem Oberbefehlshaber der königlichen Wache. Und er konnte unsere Träume für jeden richtig deuten. Was er vorausgesagt hatte, traf ein. Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der oberste Bäcker wurde erhängt. Schon wieder ein Unrecht ist geschehen. Der oberste Bäcker hat vergessen, was er versprochen hat, das einzulösen, das zu tun. Jetzt sehen wir, wie Gott eingreift. Jetzt sehen wir, wie Gott jetzt hier etwas in Bewegung setzt. Also Pharao hat gesagt, hol ihn sofort. Josef musste seine Haare schneiden lassen, steht da drin, musste neue Kleidung anziehen und traf er dann vor dem Pharao und erzählte dann davon, dass diese 7 Kühe und auch die 7 Ähren bedeutete 7 guten, fetten Jahren und die 7 Dürren und schlimmen, schrecklich aussehende Ähren waren 7 schreckliche Jahre, in dem es eine Trockenperiode geben wird, wie nie zuvor. Und das ist alles, was in diesem Traum war. Aber das Interessante ist, was ich hier sehe, ist, dass er weitergeht und nicht nur diesen Traum auslegt. Josef gibt auch einen Rat. Er sagt, dass du sogar 2 Träume hast, das ist ab Vers 32, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Darum empfehle ich dir, einen klugen Mann zu suchen, der fähig ist, ganz Ägypten zu regieren. Setz noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren Jahren 1/5 der Ernte aus Steuer erheben. Der Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeichern sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die 7 dürren Jahre und müssen nicht verhungern. Er deutete nicht nur, er hat auch konkrete Empfehlungen gegeben. Weil Josef ein Mann war, der weise war. Die Bibel sagt weiter, Josefs Vorschlag gefiel dem Herrn. Und da sagt Pharao, wir finden für diesen Aufgaben keinen besseren Mann als Josef. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du der Klügste und für diese Aufgabe am besten geeignet. Er hat ihn ernannt zum Stellvertreter über ganz Ägypten. hat ihm Siegelring gegeben, ihm alle Macht gegeben, hat ihn sozusagen zum zweiten Staatsoberhaupt gemacht. Und der Pharao sagte sogar, werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. Nun, stell mal vor, Frau Merkel hätte irgendeinen Traum gehabt. Da würde irgendein Gefangener, der schon seit 10 Jahren im Gefängnis sitzt, zu ihr geholt werden und würde diesen Traum deuten. Dürfte er plötzlich Außenminister werden? Oder Innenminister? Oder irgendein Minister? Wahrscheinlich nicht. Aber so muss man sich das vorstellen. Und noch schlimmer, dieser Mann war Ausländer, ja? Also er war Hebräer. Also Ägypter, stolz. Hebräer, dreckig, unwillkommen. Ja, also, und dieser Pharao erkannte in diesem Moment etwas, was in Josef war. Vers 46 sagt übrigens, Josef war 30 Jahre alt, als er Pharao ihm zum Stellvertreter machte. Vorhin steht es denn da, dass er 18 Jahre alt war, als er im Brunnen geworfen war. Also 12 Jahre lang in dieses tiefen Tal. Die ganze Zeit beschäftigte mich diese Frage und vielleicht uns auch jetzt, warum resignierte er nicht und warum hat er sich nicht gerecht? Warum blieb er da, wo Gott ihn haben wollte? Ich habe schon das Wort Treue genannt. Aber ich glaube, es ist mehr nur als dieses Treue. Ich glaube, es hat etwas mit dem Herzenshaltung von Josef. Denn Josef hatte eine Vision gehabt. Als er Kind war, junger Mann war, hat er diese 2 Visionen gehabt, wie Gott ihm diese Vision gegeben hat, wie seine Brüder und sein Vater und seine Mutter sich hinknien würden. Und er hat daran festgehalten, dass Gott einen Plan mit seinem Leben hat. Und er wusste, dass Gott irgendwie alles mal in seine Richtung hinbiegen kann, damit das eines Tages geschehen kann. Für die, die die Geschichte ein bisschen kennen aus der Bibel, wir wissen alle, dass Mose dieses Volk aus Ägypten herausgeführt hat, durch das Rote Meer hindurch. Wie ist das Volk Israel? Abraham hat so seine Runden gedreht dort in Israel. Wie sind die dahin gekommen vom Israel in Ägypten? Josef. Gottes Plan war es, dass er sie dahin haben sollte. Nun hätten wir uns freiwillig gemeldet, oh Herr, ich möchte gerne in Gefängnis für 12 Jahren kommen, damit du deinen Plan vollbringen kannst. Ich glaube, keiner von uns würde es gerne haben. Aber Josef war treu, das dann zu tun. Gott hat uns berufen, 2 Dinge zu tun. Das erste kennen wir wahrscheinlich alle, zu lieben. Wir sollen Gott vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das können wir, mehr oder weniger. Das zweite, und das wird ein bisschen schwieriger, ist zu gehorchen. Abraham hat Glauben gehabt, weil er Gott gehorchte. Gott sagt, zieh hinaus in das Land, was ich dir zeigen werde. Und er tat es. Josef hat diese Vision von Gott gehabt und er blieb treu in seinem Dienst, weil er Gott gehorchte und sagt, Herr, du hast mir dieses Ziel vor Augen gegeben und ich möchte nichts tun, was mich davon abbringen könnte, dir Ehre zu bringen. Diese Vision, dieses Moral, was er in sich hat, diese Herzenshaltung, das gab ihm den Mut und diesen Kraft, nicht zu resignieren, nicht aufzugeben im Gefängnis. Es gab ihm auch dieses Sanftmut und diesen Demut, nicht anzugreifen und sich nicht zu rächen. Und das ist denn für mich und für uns die Frage, Herr, wo steht mein Herz? Wie sieht's aus mit meiner Liebesbeziehung zu dir? Denn wenn ich dich liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand, dann werde ich meine Nächsten lieben. Dann werde ich sogar meine Feinde lieben können. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Gandhi, Beispiele von Menschen, die gelernt haben, ihre Feinde zu lieben und nicht zurückzuschlagen mit Gewalt. Wie sieht's aus bei uns? Haben wir dieses Kraft, diese Stärke, die Gott uns gibt, auch um unsere Feinde zu lieben. Da, wo unser Chef uns dazu auffordert, krumme Wege zu gehen, zu sagen, nein, ich kann nicht, ich möchte nicht. Und vielleicht wird Gott uns in diesem Moment sogar eine pfiffige Idee geben, genau wie Josef, um einen besseren Weg als das, was der Chef durch seine Grauzone uns durchdringen möchte. Wir dürfen darum bitten, dass Gott uns in dem Moment sogar Weisheit schenkt, sodass wir treu bleiben können. Daniel wollte nicht essen. Und er sagte, hey, wie wäre es, wenn ich nur Gemüse esse? Und dann können wir schauen, wer sieht besser aus? Die vom Königstisch gegessen haben oder ich und meine Freunde, die Hebräer, die nur Gemüse und so weiter gegessen haben. Und der Hofbeamte hat sich darauf eingelassen. Ein Wort der Weisheit zur richtigen Zeit. Ich glaube auch, dass Josef ein Mann war, der kein Unrecht tun wollte, sein Gott gegenüber. Und er hat auch eine feste Überzeugung. Er sagte nachher, und ich greife ein bisschen vor, wo seine Brüder da waren, wo er sich offenbarte, ihr wollt mir böse tun, aber Gott hat das zu seinen Zwecken zum Guten gedient. Wie oft habe ich in meinem Leben entdeckt, wie Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann? Wie oft kann ich im Nachhinein sehen, wie verschiedene Dinge gelaufen sind. Ich komme aus den Vereinigten Staaten und ich bin durch ein Austauschprogramm nach Deutschland gekommen. Und das Interessante für mich war es, dass dieses Austauschprogramm, wo ich war, war nur in wenige Bundesländer und eins davon war Virginia. Allerdings, ich bin geboren in Pennsylvania. Wie kam ich denn nach Virginia? Meine Mutter und Vater haben sich damals mit 5 scheiden lassen. Ich habe einen neuen Stiefvater gehabt, hat auch nicht geklappt. Und dann hat mein leiblicher Vater gesagt zu meiner leiblichen Mutter, wollen wir es nicht versuchen, noch einmal. Und er wohnte wo? Virginia. Also zogen wir nach Virginia um. Auch das hat nicht geklappt und ich habe noch einen Stiefvater oben drauf bekommen. Aber ich wäre nie in Virginia angekommen, ohne diese Umwege, die Gott so da gemacht hat. Es war keine leichte Zeit, meine Kindheit. Aber Gott hat etwas möglich gemacht, damit ich für etwas sein könnte, nämlich für diesen Austauschprogramm, mich zu qualifizieren. Natürlich kann ich klagen und sagen, alles war grässlich. Oder ich kann sagen, toll Gott, wie du das so alles geführt hast. Und auch wir, wenn wir zurückschauen, werden wir sehen, wie Gott uns gerade in diesen Momenten, wo wir in Gefängnissen waren, wo wir in Wüstenzeit waren, da unser Glauben gewachsen ist. Da, wo alles glatt läuft, alles, wo super, alles toll ist, dann gleiten wir irgendwie. Wie auf dem Fahrrad mit Rückenwind. Aber wehe, da kommt Gegenwind. Dann muss man die Pedale treten. Und da haben wir gemerkt, ob wir Muckis haben oder nicht. Und da wird dann Kraft erzeugt. Und Übung wird dann da gegeben. Und Gott lässt häufig in unser Leben diesen diesen Gegenwind zu, damit wir stark im Glauben werden können. Wie ist Josef mit diesem Unrecht umgegangen? Ist er geneigt zu der einen Seite zur Rache? Nein. Ist er auf der anderen Seite in Depression, in Resignation hineingefallen? Auch nicht. Er hat Gottes Weg gewählt. Zu sagen, Herr, egal wo ich bin, ich werde treu dir dienen. Mit allem, was ich bin und alles, was ich habe. Egal, ob die Menschen um mich herum das für Unrecht über mich erkommen, egal wie sie es für mich meinen, ob böse oder gut, ich habe diese feste Zuversicht, dass alle Dinge mir zum Besten dienen, weil ich dir, Jesus, liebe. Das ist unsere Herzenshaltung. Das ist diese Vision. Das sind die Moral und Werte, die uns da helfen, das zu tun. Und das, was wir haben, was Josef eigentlich nicht hatte, war eine Gemeinschaft von Geschwistern, die uns tragen, die uns manchmal auch helfen, wieder aufzustehen, wo wir hingefallen sind. Und da, wo wir hingefallen sind, möchte ich bitten, lasst euch bitte aufhelfen. Und da, wo wir sehen, wie die Leute hinfallen, geh hin, helfe sie auf, damit sie weiter diesen Weg mit Jesus gehen können. Josef war begabt. Josef hat etwas erlebt, die wir vielleicht nicht so erlebt haben, wie Gott uns in allen unseren Lebensbereichen gesegnet hat. Egal ob bei Pharao im Gefängnis oder bei Potiphar. Aber das, was am meisten mich hier beeindruckt, ist seine Treue im Kleinsten. Und deshalb hat er auch dann die größeren Aufgaben auch anvertraut bekommen. Gott schreibt auf diese krummen Linien, auch in unserem Leben. Und ich möchte uns bitten, einfach zu überlegen, ob wir diesen Gebet sprechen können. Herr, gebrauche du mich, egal wo ich bin. Amen.